Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und heute spreche ich mit Melanie Mittermeier. Melanie Mittermeier macht was sehr Außergewöhnliches. Sie ist Affärencoach, Fremdgehcoach. Das heißt, sie befasst sich insgesamt mit dem Thema Fremdverlieben, aber auch Fremdgehen, beziehungsweise mit dem Partner gemeinsam vielleicht auch zu entscheiden, eine offene Beziehung zu haben. Wenn es ein Thema ist, was dich vielleicht auch ganz besonders interessiert, du hast die Möglichkeit, mit Melanie danach in Kontakt zu treten. Die Website wirst du in den Shownotes finden. Es war für mich ein sehr besonderes Interview, denn ich habe ganz, ganz neue Aspekte kennengelernt, wo ich selber noch nicht wusste, wie ich dazu stehe. Und ich denke, es ist auch ein sehr kontroverses Thema. Letzten Endes haben wir alle unsere Meinung dazu im Kopf. Aber ich muss sagen, Melanie ist unglaublich mutig und Melanie geht ihren Weg. Und natürlich ist es ein Thema, was vielleicht in uns allen irgendwo schwillt und wo wir uns häufig gar nicht trauen, unsere eigene Meinung zu haben. Melanie ist Mama von zwei Kindern, sie ist verheiratet und sie hat mit ihrem Mann ihre ganz eigene Lösung gefunden. Jetzt das Interview mit Melanie Mittermeier.
Liebe Melanie, erstmal herzlich willkommen.
Ja, liebe Kim, ich danke dir für die Einladung.
Wir haben uns kennengelernt, es ist über ein Jahr her. Es war ja das Seminar von Tobias Beck und du warst damals schon eine Frau, die wahnsinnig Eindruck hinterlassen hat. Und ich würde sagen, du warst auch diejenige, der ich so mit am meisten vertraut habe. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, damals schon, du hattest schon eine Linie, du wusstest schon irgendwo, wo der Weg hingeht. Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Du bist quasi die Gründerin von Liebe Leben und coachst nicht nur, sondern du stehst auch auf der Bühne. Du warst bei Gedankentanken im November und auch bei der Awesome People Conference. Melanie, erzähl mir erstmal oder erzähl uns erstmal, was du genau machst.
Also, ich bin Affärenmanager und Liebescoach. Ich unterstütze Einzelpersonen und auch Paare bei allen Herausforderungen, die auftreten, bevor sie eine Affäre anfangen, während sie eine Affäre haben oder nachdem eine Affäre aufgeflogen ist. Also alles rund um das Thema Fremdgehen, offene Beziehung, all das sind meine Themen, mit denen ich hauptsächlich arbeite. Langzeitbeziehung, also ich arbeite meistens mit Langzeitpaaren, also frisch verliebt kann jeder, sage ich immer. Und erst wenn dann die Beziehung mal ein paar Jährchen am Buckel hat, dann kommen halt diese Herausforderungen und da komme ich hin.
Ist ja sehr ungewöhnlich. Also kann mich auch nochmal, um nochmal zurückzuspülen, an damals erinnern, das hattest du ja schon in dem Seminar auch so ein bisschen miterarbeitet, wo die Reise hingeht. Wie kam es dazu, dass du dich überhaupt in den Bereich entwickelt hast? Es ist ja auch ein sehr heikles Thema. Ich würde dazu aber nochmal kommen, also erstmal die Entwicklung, ja, wie wird man, du hast das so schön gesagt, mit Manager, nein,
sag bitte. Affärenmanager?
Ja, Affärenmanager, wie geil, genau. Ich habe gerade gedacht, so stimmt, Affärenmanager. Wie wird man denn Affärenmanager?
Also den Affärenmanager habe ich bekommen in dem letzten Seminar, wo ich war, bei der Barbara Lampel. Da haben wir so ein bisschen rumgewitzelt und alle haben dann gesagt, ja, du bist ja voll der Affärenmanager. Und seitdem nutze ich diesen Begriff, weil der doch sehr, sehr deutlich ist und es ziemlich klar zum Ausdruck bringt, was ich mache. Also ich helfe wirklich Paaren oder ja, auch Geliebten oder sowas, diese Affären zu managen. Wie komme ich damit klar? Und wie bin ich dazu gekommen? Über meine eigene Erfahrung. Ich habe mich in meiner sehr, sehr glücklichen Ehe fremd verliebt. Ich habe mich in einen anderen Mann verliebt und fand es erstmal ganz gruselig und schrecklich und oh Gott. Und diese schönen Verliebtheitsgefühle haben sich abgewechselt mit halt Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Mist, irgendwas stimmt hier doch gewaltig nicht. Mir wurde immer erzählt, dass das nicht geht, dass man sich in jemand anders verliebt, wenn man doch glücklich ist. Meine Beziehung war glücklich. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mich da wirklich reinzuknien und habe dann festgestellt, dass das, was ich über Beziehung bisher wusste, alles ziemlich Bullshit ist und war. Und ja, Und da
darf ich an der Stelle reingrätschen?
Klar.
Weil du gesagt hast, du hattest eine schöne Beziehung. Also wenn grundsätzlich, das stimmt, das ist ja so allgemein vertreten, ja, wenn du eine schöne Beziehung hast, dann kann es ja nicht sein, dass du dich anderweitig verliebst.
Genau.
Wie ist da oder warum hat sich da deine Meinung verändert? Und warum würdest du sagen, dass gerade wenn wir glückliche Beziehungen haben, uns auch fremd verlieben können?
Also es passiert Menschen in sehr unglücklichen Beziehungen, es passiert Menschen in halb unglücklichen Beziehungen und Menschen in glücklichen Beziehungen. Und zwar kommt es daher, weil unser Gehirn, welches, also die Gehirnareale, die ja dafür zuständig sind über Verliebtheit, die hören ja nicht einfach auf zu feuern, nur weil wir jetzt in einer Partnerschaft sind.
Mhm.
Also das Gehirn funktioniert ja weiterhin völlig normal. Und wenn dann ein Mensch des Weges kommt, der uns heute einfach irgendwie aus welchen Gründen auch immer anspricht, dann können wir uns verlieben. Egal, ob wir einen Partner haben, ob wir zwei haben, ob wir glücklich sind, ob wir unglücklich sind.
Aber grundsätzlich, ich meine, das eine ist ja, wenn ich mich jetzt angenommen, also wenn ich mich wirklich verliebe und oder so, ja, ich meine, viele beschreiben das Gefühl ja als Schmetterlinge im Bauch, wenn man es jetzt mal so ein bisschen, verblümt ausdrückt. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich mich verlieben würde, auch entsprechend mit demjenigen mich in irgendeiner Form verlieben,
ja,
wäre ich vielleicht ganz schön beschäftigt. Also wo ist da dieser Moment, wo ich sage, okay, also jetzt bin ich mit meinem Partner vielleicht schon mehrere Jahre zusammen, ich für mich definiere es als eine glückliche Beziehung und plötzlich sehe ich jemanden und denke, wow. Und vielleicht sehe ich jemanden zwei Wochen später und denke auch, wow. Also was ist so für dich dieses, also wann handle ich? Und wann ist es richtig, wann falsch? Ich weiß, dass es sowas in der Form nicht gibt, aber wie würdest du sagen, also nach was gehe ich da?
Also zum einen ist es die gängige und weit verbreitete gesellschaftliche Meinung ist natürlich, wenn du dich in jemand anders verliebst, dann musst du dich von dem ursprünglichen Partner trennen und gehst in eine Beziehung mit der neuen Person.
Mhm.
Das ist so das, was die meisten glauben und was ich auch dachte, wo ich mir gedacht habe, ach scheiße, jetzt muss irgendwas mit meiner Ehe nicht stimmen. Ich meine, meine Ehe zu verlassen, das wäre überhaupt gar nicht in Frage gekommen. Zum einen, ja, war ich glücklich, wir haben Kinder. Also es ist, kommt natürlich auch auf die Umstände drauf an. Wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, 22 ist und sich da jetzt in jemand anders verliebt, dann sage ich, ja, das wird dir noch ein paar Mal passieren und das war jetzt sicherlich nicht der letzte Partner. Aber wenn du dann schon irgendwie Ende 30 oder Anfang 40 bist, Kinder hast und auch ein Leben aufgebaut hast mit einer Person, dann ist macht es aus meiner Sicht sehr viel mehr Sinn, erstmal das Ganze zu hinterfragen und zu überlegen, was möchte ich denn in Zukunft? Mit wem will ich denn eigentlich alt werden? Und muss ich jetzt, nur weil ich mich verliebt habe, jetzt mit irgendjemandem durchbrennen? Und mir war das sehr klar, dass diese andere Person, zum einen, der war auch verheiratet und zum anderen wäre der kein niemand gewesen, der mit dem ich einen Alltag leben will. Also ich habe mich verliebt, aber wird mit dem eben nicht zusammenleben wollen. Und das war mir klar.
Wusstest du das von Anfang an oder gab es Momente, wo du, also ich meine, du hast eben gerade angesprochen, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, was in uns so tief verankert ist. Dieses, okay, du verliebst dich fremd, also bitte entweder machst du jetzt mit der Person Schluss, mit der du aktuell zusammen bist, gehst eine neue Beziehung mit einer anderen Person ein oder du entscheidest dich für die Beziehung, in der du bereits bist und vergisst dieses Gefühl, was du da vielleicht in dir trägst. Also so an welcher Stelle kann, also es gibt ja nicht nur den Weg zu sagen, ich entscheide mich für die Affäre. An welcher Stelle wusstest du, okay, das ist vielleicht doch noch eine Option? Also da gibt es vielleicht noch mehr, was ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe.
Also zum einen ist es so, also ich war halt total verliebt und ich wollte halt diese Person einfach wiedersehen und mit der Zeit verbringen, habe mich gefreut, wenn die WhatsApp-Nachrichten gekommen sind und so weiter. Also ich habe gemerkt, ich bin verliebt. Das sieht man ja. Ich habe nicht mehr essen, schlafen, nicht mehr denken können. Morgens beim Aufwachen, erster Gedanke der und abends beim Einschlafen auch so. Hatte viele sexuelle Fantasien und so weiter. Nur zum einen kannte ich den Mann halt auch schon aus meiner Jugend und wusste, das wird niemals funktionieren. Also das kann nicht gehen, weil wir völlig unterschiedliche Vorstellungen von Leben haben. Und mir war auch klar, oder ich habe in verschiedenen Ausbildungen ja auch viel gelernt, was Gefühlsmanagement betrifft. Und letztlich ist dieses Verliebtheitsgefühl war ja in mir. Es wurde ja nur von dieser Person ausgelöst. Das bedeutet aber nicht, dass ich unbedingt mit dieser Person jetzt irgendwie ein Leben verbringen muss. Sondern ich kann trotzdem verliebt sein, jemanden sexuell ansprechend finden und trotzdem aber mit dem nicht irgendwie zusammen sein wollen. Mhm. Und auch entsprechend, natürlich kann jeder entscheiden, also viele, die ja nicht in eine Affäre schlittern, die entscheiden sich ja dann auch wirklich bewusst, da jetzt nichts Körperliches anzufangen. Und ich hätte die Entscheidung jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders getroffen, aber dieser Mann, der hat gesagt, na, das geht für ihn nicht und der packt es nicht und seine Familie und überhaupt, das ist ihm alles zu heiß. Und der hat es halt entschieden, dass da nichts läuft.
Okay. Und du wusstest, und was ist dann passiert? Du wusstest, dass sowas wie Fremdverlieben möglich ist und was kam dann für dich?
Für mich kam dann eben tatsächlich viele Bücher lesen, im Internet recherchieren. Was hat es mit diesem Gefühl auf sich? Dieses Gefühl ist so wunderschön. Ich wollte es nicht vergessen oder hätte es auch nicht mal schnell vergessen können. Also diese Verliebtheit war so krass, dass die nicht einfach mal schnell weggeht, bloß weil ich jetzt entschieden habe, irgendwie mit dem wird es nichts, also fertig. Sondern ich war da wirklich super verliebt und hatte auch Liebeskummer. Wenn der sich dann nicht gemeldet hat, da irgendwie wochenlang und so, dann ging es mir richtig schlecht. Also es war klassisch wie verliebt und Liebeskummer. Und die Recherche hat mir enorm geholfen, zu wissen, dass ich auch diese Liebe genießen kann, auch wenn ich sie nicht auslebe. Dass ich dieses Gefühl haben darf, auch wenn ich verheiratet bin.
Hast du dich dann ausgetauscht mit anderen Frauen oder hast du dann erstmal das Gespräch mit deinem Mann gesucht?
Ich hatte eine Freundin, mit der ich mich ausgetauscht habe, die hat mir wirklich sehr geholfen, weil sie immer gesagt hat, genieß doch das Gefühl. Dieses Gefühl ist so toll, genieß es einfach. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann halt übers Internet habe ich eben viel gefunden, was mir geholfen hat. Und dann habe ich angefangen, mich mit mehreren Menschen zu unterhalten. Und mit meinem Mann habe ich mich dann erst sehr viel später unterhalten, als ich für mich klar hatte, was ist das jetzt genau, wie komme ich damit klar, wie gehe ich damit um. Und dann habe ich mich mit meinem Mann unterhalten.
Und wie hat er reagiert? Also wie war das für ihn?
Also das war sicherlich eine Situation, die war ein bisschen ungewohnt. Und er hat auch gesagt, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wenn ich ihm das jetzt so sage, dass ich mich da in jemand anders verliebt habe. Aber das Schöne war halt, als ich da so verliebt war, da hatte ich den ganzen Tag Lust auf Sex. Und mein Mann hat halt da sehr profitiert davon. Also der war im sexuellen Paradies zu dieser Zeit. Okay. Das war ja wirklich wie zu Beginn unserer Beziehung, irgendwie morgens, mittags, abends und so. Und das hatten wir ja über Jahre nicht mehr. Und dann hat mein Mann gesagt, aber wenn das mit dem Sex jetzt immer so ist, dann kannst du dich ruhig öfter verlieben.
Mhm. Aber ich meine...
Genau, der hat seinen Vorteil halt auch schnell erkannt.
Aber ich meine, das eine ist ja jetzt das Fremdverlieben und das andere ist ja dann auch wirklich Fremdgehen.
Mhm.
Und wann war der Moment, dass das dann auch Platz in eurer Beziehung gefunden hat? Oder dass du dir erlaubt hast, wenn du dich fremd verliebst, auch den nächsten Schritt zu wagen?
Also in dieser ersten Fremdverliebtheit war für mich wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich, egal was da kommt, ich trage die Konsequenzen, ich gehe den Weg und schaue, was dabei rauskommt und trage eben die Konsequenzen, wenn es jetzt irgendwie auch fliegen sollte oder sowas. Also ich wäre bereit gewesen, auch schon damals auch all in zu gehen. Also nicht irgendwie durchzubrennen, aber zumindest mal irgendwie, ja, fremd zu gehen, doch, tatsächlich. Mhm. Und hätte aber eben auch wirklich offen die Konsequenzen getragen. Als dann das ja zum einen nicht dazu kam und zum anderen ich dann ja sehr viel auch drüber recherchiert und gebloggt und auch gecoacht habe mit Menschen, die eben in derselben Situation waren, habe ich dann einfach auch mit meinem Mann diese offenen Gespräche gesucht und habe gesagt, Mai, wie ist denn das bei dir? Hast du auch manchmal Lust auf jemand anders? Und wie wollen wir das denn in die Zukunft handhaben? Und ich konnte mir das halt mit dem ewig treu und so, das konnte ich mir halt dann nicht mehr vorstellen. Mhm. Und genau, und da haben wir dann einfach über viele, viele Gespräche gesagt, du, was auch immer da irgendwie passieren soll, ja, das kann jedem von uns passieren und das ist alles entspannt und easy und haben dann erstmal halt so sexuelle Freiheiten uns eingeräumt, um dann halt auch wieder Stück für Stück weiterzugehen, auch da in der Entwicklung.
Du hast gerade oder du hattest vorhin schon gesagt, dass dieses Fremdverlieben auch was mit euch gemacht hat, also in der Beziehung im Bett und würdest du sagen, dass es euch generell auch bereichert hat sexuell, jetzt auch heute noch?
Total. Ja, total.
Und wie ist das, sprecht ihr drüber? Also gibt es Momente, wo der eine vom anderen weiß, sie ist jetzt beim Peter oder beim Olli oder so und er ist bei der Sandra, ich habe es irgendwelche Namen oder sprecht ihr nicht drüber?
Doch, wir sprechen drüber. Ich habe auch festgestellt, also ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, wir müssen jetzt da immer ehrlich und du musst mir alles sagen. Nein. Nur habe ich festgestellt, wenn wir nicht drüber sprechen, dann geht in dem anderen ein Kopfkino los. Mhm. Und das Kopfkino ist meistens nicht sehr positiv. Mhm. Und erst ein Gespräch hilft dann, dieses Kopfkino wieder zu durchbrechen und zu wissen, okay, wo stehst du gerade? Welche Ängste hast du? Wie geht's dir? Wie verliebt bist du? Wie gefährlich ist diese Person für uns? Und so weiter. Also diese ganzen Gespräche helfen uns und mir auf jeden Fall. Und deswegen sprechen wir drüber und ich schreibe ja auch so viel darüber, deswegen macht es für mich immer wenig Sinn, dass mein Mann das dann irgendwann im Internet liest. Also
ja, stimmt. Ja, okay. Macht total Sinn, auf jeden Fall. Aber was sind denn so die größten Ängste? Also, dass tatsächlich der Partner sagt, okay, also ich habe jetzt eine Frau kennengelernt oder du, ich habe einen Mann kennengelernt und da passt es einfach besser und ich verlasse dich jetzt? Oder was gibt es noch für Ängste, die da aufkommen können?
Also die Verlustangst ist sicherlich ein großer Teil, der da aufkommt im Sinne von eben, wie ist es, wenn die andere Person so viel toller ist oder die Gefühle nicht mehr kontrollierbar sind oder die andere Person irgendwie Druck macht und dann jemanden für sich alleine haben will und solche Dinge. Also da sind sicherlich Ängste. Dann ist Neid ein Faktor, weil Eifersucht entsteht ja immer aus einem Mangelgefühl. Und bei mir kann das passieren, dass ich sehr viel eifersüchtiger bin, wenn der Andi mit einer anderen Frau tanzen geht, weil ich das Gefühl habe, oh scheiße, ich würde auch so gern mal wieder tanzen gehen und mit mir geht immer keiner tanzen. Also dass das eine krassere Eifersucht auslösen würde als jetzt eben Sex oder sowas.
Aber entspricht es in dem Moment wirklich der Wahrheit? Also hast du das dann an ihn schon kommuniziert, du würdest gerne tanzen gehen oder kommt die Lust in dem Moment, wo du mitbekommst, Mann, der geht gerade tanzen?
Naja, das Thema ist, ich bin halt Tänzerin und der Andi macht gerade einen Tanzkurs und hat eine neue Tanzpartnerin. Ja. Und jetzt geht der halt zweimal die Woche tanzen.
Ja.
Und ich nicht.
Okay. Mhm.
So. Und wenn ich dann sage, ich würde auch gerne mal wieder tanzen, dann sagt er halt, er ist noch nicht so weit und er muss erst noch ein bisschen mehr üben, dass er halt mit mir auch tanzen kann. Und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, oh, ich will aber auch tanzen.
Also ist es so, dass ihr quasi auch mit euren anderen Partnern oder ja, wie nennt man die dann? Sind es dann auch Partner? Oder haben die
inzwischen? Ja, nicht so wirklich. Also das sind, also meistens, ich würde es eher so ein bisschen Liebelei nennen. Für einen festen zweiten Partner habe ich überhaupt keine Zeit. Und also Polyamorie, es gibt ja auch verschiedene Ausprägungen von offener Beziehung bis hin zu Polyamorie. Und das fände ich dann schon sehr anspruchsvoll, mhm, tatsächlich, da wirklich Menschen dauerhaft da mit in unserer Beziehung zu haben. Und wir werden sehen, wie sich das alles noch entwickelt, keine Ahnung. Im Moment, der Andi hat eine Tanzpartnerin, das ist halt, und die heißt halt auch Tanzpartnerin.
Die heißt Tanzpartnerin.
Und die mögen sich aber auch sehr. Also von okay, dem her ist, also ich habe auch wirklich viele Menschen, mit denen ich sehr eng befreundet bin. Also ja, das, ich würde die dann Freunde nennen, wie auch immer. Also wie die heißen, ist ziemlich wurscht.
Aber genau, also um auf das zurückzukommen, Liebeleien, da ist das Wort. Mhm. Ist es dann so, dass diese Liebeleien auch vielleicht irgendetwas ersetzen, was der Partner in dem Moment vielleicht einem nicht geben kann? Sei es jetzt zum Beispiel drum, dass du mit deinem Mann aktuell den Tanzkurs nicht machen kannst, weil du ehrlich gesagt halt schon auch ein bisschen anspruchsvoller tanzen möchtest. Mhm. Also das heißt, ersetzen sozusagen diese Liebeleien einen Aspekt, den der Partner einem nicht geben kann?
Mit Sicherheit sind es Teilaspekte. Also dieses Neue, sich auf jemand Neues mal da einzulassen und sowas, das ist mit dem Partner nicht möglich. Mhm. Mein Mann kennt mich, ich kenne meinen Partner und da gibt es sicherlich dieses Mal jemanden komplett neu zu entdecken. Das ist in einer Beziehung, die schon einfach 16 Jahre dauert, 17, nicht möglich. Mhm. Das ist das eine, Neugierde, dann ist es sicherlich, das sich durch jemand anderen anders zu erfahren. Und ob es jetzt eben beim Tanzen ist oder ob das dann beim Sex ist, ist relativ zweitrangig. nur sich über jemand anders, eben mit jemand anders auszutauschen, andere Gespräche zu führen, sich selbst anders zu erleben. Und wir beide wissen auch, dass wir, wenn wir ohne den anderen unterwegs sind, dass wir dann einfach auch anders sind, dass wir uns da anders fühlen und so weiter, weil andere Menschen in uns einfach andere Seiten zum Klingen bringen als der eigene Partner. Und da geht es nicht immer zwingend um irgendeinen Mangel, sondern es geht um tatsächlich etwas anderes, um eine Erweiterung der Erfahrung, aus meiner Sicht.
Und wenn ihr euch drüber unterhaltet, also würdet ihr sagen, seitdem ihr die offene Beziehung führt, dass ihr ja so neue Qualitäten aneinander entdeckt habt, jetzt mal unabhängig vom Sexuellen, dass ihr denkt so, wow, ich wusste ja gar nicht, dass du das und das und das so und so siehst oder so und so handhabst.
Also ja, sicherlich kommen da neue Aspekte mit uns in unsere Beziehung, neue auch Möglichkeiten, etwas auszuprobieren, was wir uns vielleicht so auch noch nicht getraut haben. Durch eben den anderen Aspekt, dann ist es sicherlich so, wenn der Andi begehrt wird von anderen Frauen, dann finde ich ihn auch attraktiver. Also er ist in meinen Augen dann auch nicht mehr der jetzt jeden Tag neben mir auf der Couch sitzt, sondern wo ich auch was tun darf, dass der bei mir bleibt, also wo ich mich auch ins Zeug legen darf für den. Also all das sind natürlich dieses zu wissen, da draußen sind auch andere Menschen und eine potenzielle Gefahr besteht, bedeutet natürlich auch, dass wir uns füreinander mehr bemühen und umeinander.
Ich erinnere mich, als ich in München war, saßen wir im Café und du hast mir was gesagt. Das hat echt auch in meine Denkmaschine in die Gänge gebracht, dass es immer so ist, dass ein Partner auch wieder um den anderen buhlt. Also dass das auch so ein bisschen es gibt nie dieses Gleiche, dass jeder auf der gleichen Stelle gerade steht, zum Beispiel im Verliebtheitsgrad oder im Grad der Liebe, sondern dass es immer einen gibt, der einen Schritt nach vorne geht und dann geht der andere wieder einen Schritt nach hinten und man hat dieses Wechselspiel. Würdest du grundsätzlich sagen, dass jetzt auch durch das Fremdgehen dieses Wechselspiel, weil du es gerade ja so angesprochen hast, nochmal wieder so ein bisschen mehr nach oben gekocht ist und wie du halt auch sagst, dass du das Gefühl hast, so wow, okay, dein Mann wird begehrt und es ist aber dein Mann. Und zusätzlich, wie siehst du das in außenstehenden Beziehungen von zum Beispiel denjenigen, die du coachst? Was macht es mit den Beziehungen, die du von den Frauen und Männern, die jetzt zu dir ins Coaching kommen?
Also letztlich ist es bei jedem irgendwie ein unterschiedliches Muster. Also es ist immer so ein Grundmuster, dieses Nähe-Distanz-Thema. Einer will mehr Nähe, der andere will mehr Distanz. Also das ist jetzt das Grundmuster. Aber die Ausprägungen sind unterschiedlich. Ist da Klammern dabei? Wie viel Selbstwertgefühl hat jeder? Wie gut kommunizieren die beiden miteinander? Wie sehr können die auch über Ängste sprechen? Wie verletzlich können sie sich zeigen? Wie sehr verlässt sich einer vielleicht darauf, dass der andere ihn oder sie immer rettet? Also das sind unterschiedliche, wirklich ganz unterschiedliche Aspekte. Wir beide in der Beziehung, wir sind sehr erwachsen und sehr eigenverantwortlich. Wir wissen, also ich weiß, Eifersucht hat nichts mit ihm zu tun, sondern mit mir. Und umgekehrt, das ist in vielen Beziehungen, mit denen ich arbeite, bei Weitem jetzt noch nicht so gegeben. Oder einer will eine offene Beziehung und der andere will das partout nicht. Das sind halt einfach dann Herausforderungen, die noch viel, viel krasser sind.
Und wenn du jetzt über Eifersucht sprichst, also wäre dann Eifersucht aufgrund von zum Beispiel Verlustangst, Neid, der eigene Selbstwert, der sehr gering ist, oder natürlich auch, und das kann ich mir auch vorstellen bei Eifersucht, dieses, dass wir halt einfach nicht miteinander kommunizieren, weil vielleicht war er ja einfach nur mit einer anderen Frau tanzen, weil ich halt nicht tanzen gehen wollte. Also wo würdest du sagen, wo sind da so die Unterschiede bei der Eifersucht? Und du hast ja gesagt, du weißt, für dich, das hat was mit dir zu tun. Was wäre denn, wenn ich jetzt eine Klientin von dir wäre und sagen würde, so, pass mal auf, ich bin hochgradig eifersüchtig. Also mein Mann, vielleicht geht er noch gar nicht fremd, aber wenn ich mit ihm auf der Straße laufe, ich sehe, er guckt einer anderen Frau nach und ich werde wahnsinnig. Was würdest du dann mit mir machen?
Also diese Person, also wenn du jetzt so eine Person wärst, ich würde sie in Psychotherapie schicken.
Okay, dann vielleicht eine abgeschwächtere Form. Das würde ich nicht so sagen, dass sie irgendwie jede Frau auf der Straße ermorden möchte oder so.
Also ich hatte tatsächlich ein Coaching hatte ich mit einem Pärchen, wo das genauso war. Und dann habe ich der Frau halt ein bisschen gespiegelt, was sie da tut. Und die war aber so felsenfest davon überzeugt, dass sie im Recht ist. Aber die hatte eben auch über ihren Papa, der hat die Mama schon sehr arg betrogen und die Mama war auch immer in dieser Opferrolle. Und ich habe halt gesagt, sie darf da halt ein bisschen genauer hinschauen, weil es hat mit ihrem Partner aktuell nichts zu tun, sondern es geht um sie, um eine vergangene Verletzung, um vergangene Beziehungsmuster, wie sie sie in der Kindheit gelernt hat und dass sie sich darum kümmern sollte und eben im Idealfall eine Traumatherapie oder sowas machen soll. Mhm. Wenn es jetzt eine abgeschwächte Form ist von Eifersucht und wenn jetzt ich mit meinem Mann, ich weiß, wenn ich mit ihm rede, dann weiß ich, danach ist das Ding auch wieder klar. Das können wir miteinander klären. Mhm. So, ich vertraue dem zu 100%. Ich weiß, wenn ich ihn frage, wie ist es denn oder wie weit seid ihr denn schon oder wie schaut es denn da gerade aus bei dir, dass er mir auch wirklich sagt, so und so schaut es aus. Mhm. Und ich ihm da voll vertraue. Und wenn er dann aber zu mir sagt, du Schatzelein, aber du bist doch die Wichtigste oder wir zwei haben doch unsere Ziele, weißt nimmer und das und so. Und manchmal verliere ich die aus den Augen und dann brauche ich einfach dieses Gespräch mit ihm, um wieder diese Ziele und dieses uns miteinander klar zu haben. Mhm. Und das ist nicht immer in jeder Beziehung gegeben. Wenn die Beziehung aus viel Lügerei schon, mit viel Lügen schon geschwächt ist oder da viel vorgefallen ist in der Vergangenheit, einer flippt aus und der andere lügt immer, dann ist es natürlich eine sehr, sehr ungesunde Dynamik, die sich in der Beziehung schwer durchbrechen lässt.
Also ich habe tatsächlich eine Situation erlebt in der Bahn, fand ich total interessant, auch ein Pärchen. Und sie ist so weit gegangen, also die waren sich so gegenübergestanden und das Gespräch ging darum, dass er in den Sport gehen wollte. Und sie hat dann gleich gesagt, ja, ich gehe mit. Und dann hat er gemeint, ich weiß nicht, ob das geht. Und alles, was er ist sogar so weit gegangen, sie wollte ihn küssen, hat er gemeint, ich glaube, meine Lippe bitzelt, ich bekomme Herpes, Schatz, so. Und also im Prinzip sprachen alle Anzeichen dafür so, bitte gib mir jetzt einfach Raum. Man weiß natürlich nicht von außen in dem Moment, was da wirklich in der Beziehung los ist. Aber was würdest du zum Beispiel so einer Frau raten? Also ich meine, der nächste Schritt ist ja vielleicht, dass er sagt, okay, er guckt sich um oder der Streit steht vor der Tür und sie fühlt sich vielleicht noch kleiner. Du hast vorhin das Thema Selbstwert angesprochen. Also was könnte so eine Frau zum Beispiel tun, um sich wieder besser zu fühlen?
Also da, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das sind für mich halt solche Opferfrauen. Da tue ich mir schwer, weil ich würde sagen, hey, ganz ehrlich, lass ihn in Ruhe, lass ihn atmen, lass ihn allein zum Sport und schau, dass du ein eigenes Leben hast. Okay. Hör auf, dich an den zu klammern und da irgendwie so emotional abhängig zu sein, weil diese Abhängigkeit ist so unsexy. Und klar, wenn er schon wirklich ausweicht und sie versucht, ihn nur noch mehr irgendwie an die Kette zu hängen, der funktioniert halt nicht. Und da braucht es ein bisschen Wachsamkeit, Achtsamkeit und auch Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, einfach mal sich zu reflektieren und zu sagen, das, was ich hier gerade tue, es funktioniert einfach nicht. Also kann ich vielleicht mal ein bisschen was anders ausprobieren? Mich zurückziehen, mal sagen, was war's, ich suche mir meinen eigenen Sport oder ich gehe mit meinen Freunden zum Sport. Also dieses, wenn eine Person, eine Frau jetzt kein eigenes Leben hat und sich wie so eine Klette an den Mann hängt, ja, sorry, die wird auf die Schnauze fallen.
Und wie siehst du das generell mit der Geliebten oder dem Geliebten? Also hast du das schon erlebt, dass sich dann ein Mann in dich verliebt hat und wirklich auch mehr wollte? Wie bist du damit umgegangen?
Also ich hätte da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Das wäre mir alles zu anstrengend. Deswegen, ich würde jetzt so mit Single-Männern und so habe ich da überhaupt nichts am Hut. Ich arbeite mit so vielen Geliebten und auch mit Menschen, die eben Geliebte haben, wo ich sage, boah, den Stress kann man sich antun, muss man sich nicht antun. Für mich ist es kein Thema, weil bei mir ist ganz klar meine Hauptbeziehung und ich kommuniziere das auch ganz klar mit jedem, mit dem ich mich unterhalte oder wo ich einen Flirt starte oder was. Das wird ganz offen und klar kommuniziert, was dazu führt, dass meistens auch Männer, die ich dann toll finde, nicht auf mich anspringen. Aber ist alles gut. In meinen Paar-Coachings oder bei den Coachings eben mit jetzt Geliebten oder mit Menschen, die jemanden haben, der da Druck macht, das ist halt unterschiedlich. Wenn der Geliebte sagt, oh, der trennt sich nicht und er verspricht es immer und seine Ehe ist so scheiße, dann versuche ich mit der halt Strategien zu entwickeln, wie sie ihm halt noch ein bisschen mehr Druck machen kann oder ihn dazu bringen kann, mal ein klares Statement abzugeben. Auch auf die Gefahr hin, dass er sagen würde, du, ich verlasse meine Frau nicht. Da bin ich halt, ich bin halt so der Fan von Klarheit. Das wollen aber viele nicht. Die wollen lieber hoffen und warten und nicht der Wahrheit ins Gesicht blicken. Mit manchen erarbeite ich auch, wo ich sage, okay, du hast jetzt alles probiert, er trennt sich nicht. Also hab den einfach mal klar, der wird sich auch in den nächsten 5 Jahren nicht trennen. Also dass die dann einfach in Frieden ist mit sich und mit der Situation. Und wenn jetzt jemanden hat, der Druck macht, wo ich sage, okay, willst du denn deine Partnerin oder deinen Partner verlassen? Dann musst du dir halt überlegen, ob du mit dieser Person was Neues eingehst, ob du diesem Druck nachgibst und sagst, okay, ja, jetzt trenne ich mich wirklich. Ich habe hier einige Coachings mit Frauen, die sich entscheiden müssen zwischen einem neuen Partner oder also in einer Affäre und der alten Beziehung. Mhm. Und wo das dann ziemlich schnell klar ist, dass die alte Beziehung ziemlich durch ist, aber dieses Loslassen extrem anstrengend, extrem schwer fällt. Ja. Und da ist halt dann, wo ich sage, Pest oder Cholera. Wenn du nicht ein offenes Beziehungsmodell leben willst, wenn du nicht bereit bist, die Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, ich will beide, dann musst du dich wohl oder übel von einem von beiden trennen. Und in jedem Fall wirst du Liebeskummer haben, ob du jetzt dich von dem Hauptpartner trennst oder ob du dich von der neuen Affäre trennst. Es ist ziemlich wurscht. Nur wenn du monogam leben willst, dann kostet es einen Preis. Mhm.
Aber würdest du sagen, dass es mehr, also sind mehr Frauen bei dir oder ist es gleich, Männer und Frauen?
Das ist total durchgemischt, das ist ganz unterschiedlich.
Also es ist tatsächlich auch Frauen, weil ich meine, das ist ja auch was vielleicht noch so ein bisschen so einem alten Gedankenmuster entspricht, dass es vielleicht mehr Männer sind, die sich vielleicht während ihrer Beziehung zu anderen Frauen hingezogen fühlen. Aber es ist schon so deiner Erfahrung nach, dass beide Seiten, also dass es im Prinzip gleich ist. So.
Ja, also ich kann es nicht bestätigen. Also ich habe hier sehr, sehr viele Frauen, die irgendwie fremd gehen oder eben fremd verliebt sind. Es ist natürlich, früher war es so, dass die Frauen halt weniger Möglichkeiten hatten, weil sie halt bei der Familie zu Hause waren, sie waren bei den Kindern zu Hause, sie waren nicht berufstätig. Heutzutage ist die Frau ja unabhängig und nimmt ja genauso viel am normalen Leben teil wie die Männer. Aber selbst auch in den 50er oder 60er Jahren sind Männer ja auch mit Frauen fremdgegangen. Also irgendwo müssen die ja auch gewesen
sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte das gute Klischee haben wir ausgeräumt, definitiv.
Ja, genau.
Ich habe noch zwei Sachen. Das eine ist, du hattest vorhin angesprochen, ihr habt eine sehr erwachsene Beziehung. Das heißt, für euch ist es so, dass es einfach sehr wichtig ist, miteinander zu kommunizieren, Ängste miteinander zu kommunizieren, das zu kommunizieren, was jetzt gerade irgendwie in einem vor sich geht. Grundsätzlich, wie ist es oder was empfiehlst du Paaren, die vielleicht genau da auch ihr ganz großes Manko haben, nämlich die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wenn wir auch gerade was haben, was uns Angst macht, wo wir sagen, shit, Mann, wie spreche ich denn das jetzt an, dass ich mich fremd verliebe?
Also zum einen gehe ich halt da mit denen Schritt für Schritt durch, was ist gerade im aktuellen Moment möglich, was ist im Rahmen der Möglichkeiten eben, wie weit kann die gehen, wie weit kann die Offenheit gehen und wie weit auch nicht, weil manchmal ist etwas zurückzuhalten sehr viel wertschätzender, als da Vollgas die Wahrheit auf den Tisch zu klatschen. Und da sage ich halt, also diese Offenheitszone wie so eine Komfortzone einfach langsam zu dehnen und nicht quasi sofort jetzt, ich habe jetzt eine Affäre und bin fremdverliebt und überhaupt und mit dem vögel ich da dreimal am Tag, sondern wirklich zu sagen, hey du, da gibt's jemanden und ich muss mich sortieren, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll, kannst du mir helfen oder so. Also da würde ich eine achtsame, empathische Kommunikation empfehle ich halt, also wirklich zu gucken, was kann der Partner auch verkraften, wie viel Offenheit ist der Partner auch bereit zu hören und so, damit nicht die Kommunikation dann alles kaputt macht, weil das kann auch sein. Nur grundsätzlich ist dieses, also ich meine, mein Mann und ich, wir sagen, jeder von uns muss auch Dinge mit sich selbst ausmachen, wenn wir permanent bei jeder Angst den anderen damit belästigen, das wäre ja Blödsinn. Sondern dass wir auch lernen, uns selbst zu beruhigen, auch mal die eigenen Kräfte erstmal in Anspruch zu nehmen, vielleicht auch mit jemandem sprechen oder was auch immer. Und dann, wenn das halt nicht funktioniert, zu sagen, okay, jetzt brauche ich deine Hilfe, kannst du mir da an der und der Stelle helfen? So.
Also du würdest du grundsätzlich jedem Paar auch raten, also gerade wenn es halt irgendwie kriselt, einfach sich einen Coach zu nehmen. Das muss ja jetzt nicht, also so weißt du, um vielleicht auch solche Themen. Ich kann mir wirklich vorstellen, ich sehe das selbst so in den ganzen Partnerschaften meiner Freunde, das Thema Kommunikation ist bei jedem irgendwo Thema. Also wie kommuniziere ich, wann kommuniziere ich was? Und immer auch im Hinblick darauf, vielleicht verliere ich ja den anderen, wenn ich das jetzt so ehrlich sage, wie ich es gerade wirklich denke.
Genau. Und es ist sicherlich, also das Thema Kommunikation, ich meine, ich bin ausgebildeter Kommunikationstrainer, mein Mann hat Persönlichkeitsentwicklungs- und NLP-Seminare besucht und so weiter. Also wir sind halt schon beide sehr, sehr auf einem hohen Level in der Kommunikation, weil wir schon viel gemacht haben. Mhm. Wir haben viel Geld ausgegeben, wir haben auch viele Gespräche geführt und so weiter. Ein Paar-Coaching kann natürlich extrem hilfreich sein. Weil ein Paarberater oder ein Therapeut oder wie auch immer hilft dem Paar, diese Kommunikation so aufzubauen, dass sie wertschätzend ist, dass sie offen ist, aber nicht irgendwie Geschirr zersplittert oder kaputt macht. Also das ist jemand von außen, der emotional nicht involviert ist. So, wenn ich mit Paaren arbeite, dann kann ich halt die Emotionen zwar nachfühlen, aber ich hänge ja nicht mittendrin. Mhm. Das Paar hängt mitten in der Emotion. Und dann kann es sehr hilfreich sein, wenn ich dann übersetze, du hast du gehört, was sie gerade gesagt hat. Sie hat das und das gesagt. Aber der andere ist schon wieder auf 180, weil er es völlig anders aufgefasst hat. Und da dann ein Stück weit einen Übersetzer zu spielen, zu sagen, hey, was hast du jetzt genau verstanden, was hat er gesagt oder welche Schlussfolgerungen ziehst du daraus, was er jetzt gerade zu dir gesagt hat, was würdest du denn ändern wollen, was würdest du ändern können? Also all diese Dinge machen natürlich Sinn mit jemand Drittes, weil derjenige von außen auf die Beziehung gucken kann, eben eine Expertise hat und sich damit extrem auseinandergesetzt hat, so wie ich halt mich mit Beziehungen quasi jeden Tag von frühmorgens bis spätabends beschäftige. Und da hilft es halt auch, neue Denkweisen in eine bestehende Beziehung halt mit einzubringen.
Das macht total Sinn, ja. Ich würde gerne das letzte Thema noch ansprechen. Du hast ja Kinder und ich würde, oder mich interessiert, inwieweit eure Kinder, also wissen eure Kinder das, dass ihr eine Beziehung, offene Beziehung führt oder kennen, haben die sich schon mal damit auseinandergesetzt? Inwieweit würdest du generell vielleicht auch Paaren raten, Kinder zumindest irgendwie zu involvieren, dass sie zumindest wissen, okay, da ist was anders in der Beziehung unserer Eltern oder lasst ihr das komplett raus?
Also unsere Kinder kriegen das mit. Mhm. In welcher Ausprägung, weiß ich nicht. Also die wissen jetzt sicherlich nicht, wenn einer von uns irgendwie bei jemand anders ist. Das würden wir jetzt so nicht kommunizieren. Aber die wissen, dass wir offener leben, dass wir, meine Kinder sind manchmal im Zimmer, wenn ich coache, weil sie einfach da sein wollen und hören viel mit, was ich sage. Sie kriegen mit meine Vorträge, die ich auf YouTube dann habe oder meine Videos. Also die kriegen schon viel mit. Meine Tochter ist noch zu klein, die beschäftigt sich jetzt damit noch nicht. Die ist jetzt 11, das ist für die, glaube ich, einfach noch nicht interessant genug. Mein Sohn hat mir neulich erzählt, dass er einen YouTuber hat, irgendwie auch so einen Jungen. So einen Lieblings-YouTuber, der auch so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung und so Videos produziert. Und dann hat er mir gesagt, weißt du Mama, der ist auch in einer offenen Beziehung. Und dann können wir da schon auch ein Stück weit drüber sprechen, was das heißt und was er jetzt da sich Gedanken macht. Der ist jetzt 13. Mein Sohn, der kriegt jetzt schon natürlich sehr viel mehr mit. Mhm. Und wir sind halt sehr entspannt und locker grundsätzlich in der Kommunikation. Wir achten auf Sprache. Wir nehmen diese Muster aus unseren Ursprungsfamilien sehr stark wahr und können darüber lachen und so. Also unsere Kinder kriegen eh schon sehr viel mit von wegen, wie funktioniert Beziehung, wie funktioniert Zusammenleben, was tun wir, wenn wir XYZ sagen, was meinen wir denn wirklich genau? Also da ist ja meistens auch irgendwas, eine versteckte Botschaft dahinter und sowas decken unsere Kinder schon auf. Und kürzlich hatte ich auch ein Coaching, ganz interessantes Coaching mit einer jungen Frau, mit einer Künstlerin, die in einer offenen Beziehung lebt, für die das eine totale, absolut Selbstverständlichkeit ist, offene Beziehungen zu leben, also die da völlig entspannt und easy ist. Spannend. Die hat sich nur an mich gewandt, weil einer ihrer Partner halt jetzt ein Thema hat. Und die ist aufgewachsen mit einer Mama, die auch schon immer mehrere Männer hatte und auch schon ihre Großeltern hatten eine offene Beziehung, auch offen kommuniziert, offene Beziehung, okay. Weil die Großeltern haben ja meistens irgendwie, also einer davon, meistens der Großvater, ist ja irgendwie fremdgegangen, gab es ja, dass die Oma irgendwie da zwei Augen zugedrückt hat, sie wusste es zwar, aber es wurde nie thematisiert und bei der war das so, dass die so groß geworden ist, dass das völlig normal und völlig okay ist.
Das ist echt spannend. Ja, ich glaube, wahrscheinlich spielt tatsächlich auch so das eigene Elternhaus eine ganz große Rolle. Also ja. Wie haben die Beziehung generell gelebt? Wie leben sie es heute genau. noch? Genau. Genau, und halt so, ja, auch die Kommunikation mit den Kindern. Wie war die denn? Hat man drüber gesprochen genau. oder hat man eben nicht drüber gesprochen?
Genau.
Oh, Melanie, also erstmal vielen, vielen lieben Dank. Wie ist es denn, wenn gerne. Ich werde es dann in die Shownotes schreiben, aber wenn ich jetzt gerne bei dir ein Coaching machen möchte, wie wende ich mich am besten an dich? Und natürlich muss man sich oder sollte man sich, wenn man das den Podcast genossen hat, auch auf deiner Facebook-Seite ein wenig umschauen. Du warst vor kurzem auch in der Bild der Frau, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Wie geil ist das denn bitte?
Ja,
genau, also wie erreiche ich dich?
Also letztlich Melanie Mittermeier bei Google eingeben und dann macht's Wumps und dann taucht alles auf.
Großartig.
Also das funktioniert gut. Also meine Seite www.melanie-mittermeier.de. Kontaktformular, mir eine E-Mail schicken, mich anrufen, whatever. Also ich bin erreichbar über alle möglichen Kanäle und einfach mit mir in Kontakt treten, ist das Einfachste auf der Welt.
Das heißt, du machst auch quasi online die Coachings, beziehungsweise per Telefon. Ich muss jetzt nicht bei dir...
Telefon, per Skype. Und zu mir kommen Paare aus ganz Deutschland, aus der Schweiz. Da arbeite ich dann mit denen halt den ganzen Tag, wenn die weit eine Anreise haben. Und da machen wir halt so ein Paar-Coaching-Tag. Und dann fahren die wieder nach Hause oder eben wir machen verschiedene Sitzungen im Abstand, was weiß ich, wie auch immer für das Paar richtig ist und dann halt per Skype oder per Telefon. Und ich betreue auch meine Paare und alle Menschen im Coaching per WhatsApp zwischen den Terminen, dass die auch immer, wenn gerade irgendwas aufploppt, wenn irgendwas gerade ist, oh, wir haben gerade gestritten, was mache ich jetzt? Dass die da auch bei der Umsetzung Unterstützung bekommen.
Ah, großartig. Also kann man dich dann sozusagen auch im Nachgespräch oder im Nachher noch kontaktieren, wie es gelaufen ist.
Ja, genau.
Okay. Genau. Wunderbar. Dann erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ich freue mich, dass ich dich heute interviewen durfte und wünsche dir noch eine schöne Woche.
Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Okay, mach's gut. Ciao, ciao.
Schön, dass ihr heute wieder dabei wart bei dieser Folge. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. Außerdem gibt es unten in den Shownotes natürlich auch den Link zu meiner Interviewpartnerin und auch nochmal zu meiner Webseite. Zudem gibt es ab sofort eine Yoga-Reise, die ich anbiete. Sie heißt Rendezvous mit dir und geht nach Frankreich. Ich habe auch Familie in Frankreich, deshalb kam sozusagen dieses Land zustande. Es ist eine Reise, wo es darum geht, dass du deinen Körper auf allen Ebenen erleben kannst. Das heißt zum einen natürlich in gutem, richtig schönem Wohlfühlessen, in der Yoga-Praxis selber, Meditation. Es gibt Möglichkeiten, dort in der Umgebung, ist in der Nähe von Toulouse, wandern zu gehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, ja, in den Pool zu springen und die Sauna zu nutzen. Wenn du auf diese Reise Lust hast, dann findest du die unter www.yoga-mit-kim.de. Auch das ist jetzt in den Shownotes. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne oder uns, meiner Interviewpartnerin und mir, auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Darüber freue ich mich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Habt einen wunderschönen Nachmittag.